bleibe heute hier unten. Das ist etwas freundlicher im Blick auf den Winkel. Für Sie gerade auch als Großfamilie, die heute auch mit angereist ist. Wir schauen heute in den Galaterbrief, also einen Brief des Apostels Paulus. Und man kann sich keinen Paulusbrief ohne eine abschließende Ermahnung, eine Parenese, wie es in der Fachsprache heißt, denken. Immer wenn der Apostel eine Gemeinde mit dem Evangelium anspricht, dann nutzt er auch die Gelegenheit, sie in Jesus Christus mit dem nötigen Nachdruck zu ermahnen. Kein Zuspruch ohne gleichzeitige Betonung des Anspruches, den Jesus an unser Leben hat. Das ist bei Paulus so. Und wir müssen gar nicht unsere Fantasie jetzt bemühen, um spezielle Unarten oder Verirrungen der Menschen damals in der Provinz Galatien uns vorzustellen, an die jener Galaterbrief ging. Was er am Ende seines Briefes schreibt, gilt nämlich für alle Christen. Man kann sagen, er trifft uns gewissermaßen damit zu Hause an, mit den Anliegen, die uns täglich beschäftigen, mit unserem alltäglichen Miteinander. Christsein am Montag ist das, was da beschrieben wird. Und bevor ich jetzt den Abschnitt uns vorlese, muss ich auch daran erinnern, was Paulus in den 5 Kapiteln vorher im Galaterbrief schreibt. Es geht dort um eine scharfe Auseinandersetzung gegen eine Theologie, die das jüdische Gesetz wieder hereinholen will in den Glauben. Paulus wehrt sich da mit aller Kraft gegen solche Strömungen, die behaupten, das Evangelium sei eigentlich nicht mehr als nur eine Ergänzung des Gesetzes, eine Zugabe zu dem, was im Judentum der damaligen Zeit erwartet wurde. Da war ja das komplette Leben reglementiert mit unzähligen Einzelverordnungen. Man bewegte sich auch ständig in einer Hab-Acht-Stellung durchs Leben, um ja keinen Fehler zu machen, ja kein göttliches Gebot zu übertreten. Und dem stellt Paulus in seinem Galaterbrief deutlicher als in jedem anderen Brief, stellt Paulus die Freiheit entgegen, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Ja, er spricht sogar von einer Sklaverei, die durch die Bindung an das Gesetz entsteht, im Gegensatz zur Freiheit, zu jener Freiheit, die durch die Bindung an Jesus Christus wächst. Und vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass am Ende seines Briefes von der lebensgestaltenden und ja der verändernden Kraft des Evangeliums schreibt. Wer vom Gesetz befreit und an Jesus Christus gebunden ist, ist deshalb nicht gesetzlos im Sinne von gestaltlos. Er ist auch nicht frei von Verantwortung. Und deshalb spricht Paulus nochmals von einem anderen Gegensatz. Es geht jetzt nicht mehr um Gesetz und Evangelium, sondern um ein Leben, das entweder vom Fleisch, wie er es ausdrückt, oder vom Geist regiert wird. Nun ist der Ausdruck Fleisch nicht zu verwechseln mit dem Körper, dem Leib des Menschen, als ob es um den Gegensatz zwischen Materie und Geist ginge. Das Wort Fleisch steht auch nicht für sogenannte fleischliche Sünden, so wie es dann später in der katholischen Morallehre aufgezählt wurde, verbunden mit einer manchmal geradezu gruseligen Leibfeindlichkeit. Nein, wenn Paulus von Fleisch im Kontrast zum Geist spricht, meint er den Menschen, der auf sich selbst gestellt ist. Den Menschen, der sich selbst genug ist, der nur aus sich selbst heraus lebt und meint, ohne Gott auskommen zu können und damit letztlich der Vergänglichkeit auch preisgegeben ist. Geist ist das an uns und das in uns, was von Gott bestimmt und gestaltet wird und letztlich auf die Ewigkeit zielt. Und dazu hören wir jetzt direkt auf den Bibeltext. Paulus schreibt in Galater 5 ab Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Geschwister, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Soweit Paulus. Lebt, was ihr seid. So könnte man die Ermahnung des Apostels zusammenfassen. Im Geist wandeln sollen wir, so übersetzt es hier Martin Luther. Der griechische Ausdruck, der hier steht, war ursprünglich sogar ein militärisches Wort, meint das Einhalten einer Marschordnung. Keiner soll ausbrechen aus der Linie, die Richtung halten. Am genauesten wäre vielleicht die Übersetzung die Spur halten. Haltet entschlossen die Spur des Heiligen Geistes, so meint es Paulus. Und merken Sie, das ist etwas anderes als das, was den von Paulus geprägten Christen damals immer wieder vorgehalten wurde. Da ist nichts zu spüren von einer Lässigkeit, einer Entschlusslosigkeit, einer Nachlässigkeit angesichts der Gnade Gottes, auf die man jetzt baut. Im Gegenteil, wer aus Gottes Gnade, wer aus dem Evangelium lebt, soll entschlossen die Spur halten. Soll dranbleiben an dem, was für ihn gilt und was über ihm in Jesus Christus ausgesprochen wurde. Hold on, keep your eyes on that prize, sagt ein amerikanischer Spiritual. Und er meint genau diese Ermahnung, bleib doch dran, richte deinen Blick auf das große Ziel, das Gott dir zugesagt hat. Sei, was du bist und sei, was du einst werden sollst. Und dann kommt schon bald jener so berühmte Satz, den wir gar nicht oft genug hören können. Einer trage die Last des anderen. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Paulus verwendet ganz bewusst hier noch einmal den Ausdruck Gesetz, an dem er sich doch vorher so abgearbeitet hat in seinem Brief. Er hat sich ja vorher so vehement gegen eine Gesetzesfrömmigkeit gestellt, aber das nicht, um jetzt erst recht in eine neue Gesetzlichkeit hineinzurutschen, sondern um den Kontrast deutlich zu machen. Deshalb verwendet er den Ausdruck Gesetz Christi. Es ist eben nicht ein Regelwerk und keine Liste von Einzelverpflichtungen und Verboten. Das Gesetz Christi meint nichts anderes als jene Spur des Geistes, die wir halten sollen. Es ist richtig gut, dass wir eben nicht eine so verklausulierte Regelordnung haben als Christen. Hoffentlich nicht. Wo dann drin steht, was man tun darf und was nicht und tun muss und was nicht. Nein, lasst euch einfach bestimmen von Jesus Christus, prägen von ihm. Und selbst wenn dann eure Entscheidungen unterschiedlich ausfallen, haltet das aus miteinander. Bleibt im Gespräch darüber. Christliche Ethik ist eine Ethik, die sich an Jesus Christus orientiert und eben nicht an einer Liste. Lasst euch prägen von ihm, sowohl in den bewussten Entscheidungen, aber auch in dem, was oft viel schwerer fällt, nämlich im täglichen Verhalten. Einer trage des anderen Last. Bei meiner Predigtvorbereitung entdeckte ich dazu ein interessantes Beispiel. Da erzählt ein Kollege von einem Stefan aus seiner Gemeinde. Stefan ist von Beruf Wirtschaftsingenieur, aber er engagiert sich in seiner Freizeit bei den christlichen Pfadfindern. Schon als Kind war er dort beheimatet. Und dann erzählt er mal in einem Hauskreis, wie sie damals vor vielen Jahren beim Sommerlager ein großes Kreuz auf dem Zeltplatz aufgebaut hatten. Morgens und abends haben sie dort sich versammelt und gesungen. Und unter diesem Kreuz hat Stefan damals überlegt, was bedeutet das jetzt für mich ganz konkret als Christ zu leben? Und er wusste, dass es nicht nur um eine allgemeine Geisteshaltung ging, sondern um etwas sehr Praktisches. Dafür war er ja auch Pfadfinder. Und seither begann er regelmäßig einer älteren Nachbarin zu helfen. Er hat für sie eingekauft und alles dann in den dritten Stock hochgetragen. Einer trage der anderen Last, des anderen Last. Das hat er ganz buchstäblich gemacht, fremde Lasten getragen. Und wenn die Taschen schwer waren, hat er manchmal gestöhnt und gedacht, wer als Christ lebt, kriegt lange Arme. Aber auch Muskeln. Christen nehmen anderen Lasten ab. Aber das ist gar nicht mal das Entscheidende, warum ich Stefans Geschichte weitererzähle. Denn diese alte Nachbarin wurde mit der Zeit sowas wie eine Ersatzoma für ihn. Sie hat ihn regelmäßig dann noch zu einer Limo und ein paar Keksen eingeladen, aber vor allem auch zu einem Gespräch. Und sie hat ihm dabei zugehört. Zum Beispiel, wenn er mal wieder von seinem besten Freund enttäuscht war und es Stress gab in der Schule. Und sie hat nachgefragt, hat ihm geholfen, ein bisschen nüchterner und auch realistischer auf den Streit zu schauen. Stefan, vielleicht hast du doch auch einen Anteil daran, hat sie gefragt. Ja, und es ist so, manchmal sieht die gleiche Last ganz anders aus, wenn sie ein anderer mit anschaut. Stefan hat dieser alten Frau auch manches erzählt, was er sonst niemandem anvertraut hat, dass er mal Sorge hatte, ob sich seine Eltern noch verstehen oder auch als er mal das Gefühl hatte, dass er vielleicht schwer krank ist. Alles hat er erzählen können, auch das, was er seinen Freunden nicht anvertraute, weil das uncool gewesen wäre. Jener Stefan berichtete also in seinem Hauskreis letztlich von einem befreienden Lastentausch. Immer wieder ist Stefan selbst mit langen Armen nämlich die Treppen wieder heruntergesprungen, aber die Lasten auf seinen Schultern waren deutlich leichter geworden. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz, das Lebensprinzip Christi erfüllen, in der Spur bleiben. In der Spur des Heiligen Geistes. Das war ein direktes Tauschmodell. Ich trage deine Last und du trägst meine. Und wir wissen gleich, dass hiermit nicht nur Lasten im Sinne von Kilogramm gemeint sind, können auch geistige Lasten sein. Und eines ist mir wichtig, es handelt sich nicht um ein Prinzip, das immer so eins zu eins aufgeht, wie bei Stefan und dieser alten Dame. Manchmal tragen wir die Last von jemandem, der dann wiederum die Lasten eines anderen Menschen auf sich nehmen kann. Es ist nicht ein Do ut des Prinzip, wie die Lateiner es sagen. Ich gebe, damit ich bekomme, so wie man beim Händler eine Münze hinlegt und dafür die Ware bekommt. Nein, es läuft komplexer in unserem Leben, manchmal auch widerspruchsvoller, manchmal auch mit Enttäuschungen verbunden. Konfliktreich. Es ist wie zwischen den Generationen. Eltern geben und tragen ihre Kinder und deren Lasten. Und dann tragen diese Kinder zunächst die eigenen Kinder, die nächste Generation. Und vielleicht irgendwann wird man als Eltern auch selbst getragen werden von seinen Kindern. Aber es geht nicht auf wie bei einem direkten Tausch. Und wer solche Erfahrungen macht, der bekommt auch lange Arme und denkt, was mache ich eigentlich, was habe ich davon? Hat sich das am Ende gerechnet und gelohnt? Ja, diese Fragen gibt es. Wer in der Spur des Geistes lebt, ist auch bereit, Lasten zu schultern, ohne sicher zu sein, etwas dafür zurückzubekommen. Das ist so. Einer trage des anderen Last. Es war ja schon in der Geschichte von Stefan klar, dass es nicht nur um körperliche Arbeit dabei geht. Bei Paulus steht es im direkten Zusammenhang mit Versagen und Schuld, die einen Menschen buchstäblich zu Boden drücken kann. diese Last. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, schreibt Paulus dazu. Das ist was anderes als zu sagen, Schwamm drüber, kann doch jedem mal passieren, wie wir es heute als vermeintlicher Trost gegenseitig sagen. Damit ist nicht viel gewonnen. Vor allem, wenn ein Mensch sensibel genug ist, über seine eigenen Abgründe noch zu erschrecken. Und vor allem dann, wenn man von anderen entdeckt wurde in seiner Schuld. Wer über sich selbst erschrickt, wer sich schämt, braucht jetzt auch keine oberflächlichen Beschwichtigungen, sondern er braucht vor allem Liebe im Umgang miteinander. Aber dann eben auch nicht eine Liebe, die sich in falscher Barmherzigkeit herabneigt von der Position des Überlegenen aus. Der Sichere, der von oben kommt, der mit der reinen Weste, der makellos Heilige, der kann auch kein Seelsorger sein. Dem Sünder zurecht helfen kann nur der Sünder, schrieb Martin Luther einmal, der von seiner eigenen Schwachheit auch weiß. Der einzige Seelsorger, der nicht Sünder war, hat sich, um uns zu dienen, unter uns Sünder gemischt. Er ist für uns zur Sünde geworden, hat es Paulus mal ausgedrückt im 2. Korintherbrief. Und dieser, Jesus sagt zu uns, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, so in der Bergpredigt. Einer trage des anderen Last. Gerade auch dann, wenn es um Gewissensnot geht. Ich war vor ein paar Jahren Zeuge von einem tödlichen Unfall. Das war auf einer Flugschau. Ein Hubschrauber war bei der Landung in Schräglage geraten, sodass das rote Blatt auf dem Boden aufschlug und scharfkantige Stücke in hohem Tempo auseinanderspritzten. Und eines von diesen Stücken traf einen Zuschauer. Und es gab danach viele seelsorgerliche Gespräche mit trauernden Angehörigen des Unfallopfers und auch mit schockierten Feuerwehrleuten, die dabei waren. Aber ich habe eins nicht mitbekommen, ob auch jemand mit dem Piloten gesprochen hat. Das ging mir später noch lange nach. Wer trug eigentlich zusammen mit ihm seine Last? Die bohrende Frage, warum ihm das nur passiert ist. Und vor allem, was er dagegen hätte tun können. Einer trage des anderen Last. Und noch etwas bewegt mich bei diesem so berühmten Bibelwort. Gibt es womöglich einen tieferen, ja von Gottes Geist bewirkten Sinn, dass uns dieses Bibelwort ausgerechnet in dieser Zeit jetzt begegnet? Wo zunehmend darüber diskutiert wird, ob und wie weit wir weiter bereit sind, die Folgen des Krieges tragen zu müssen, ob wir weiter die hohen Kosten auf uns nehmen wollen, die mit der Unterstützung der Ukraine verbunden sind. Selbst wenn jetzt so langsam unsere Wohnungen ungemütlich werden. Einer trage des anderen Last, das kann sich europaweit sehr handfest auswirken und erst recht weltweit. Ich fürchte, wir kommen gar nicht umhin, diese Worte auch auf den Fernsten zu beziehen und nicht nur auf den Nächsten, so wie Paulus es hier tut. Klammer auf, auch wenn der Nächste, also der direkte Nachbar, manchmal der anstrengendste sein kann. Paulus schreibt dann am Ende, solange wir noch Zeit haben. Auch das steht in unserem Bibelwort. Und auch das bewegt mich. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Wie lange wir hier in Deutschland noch in der Lage sind, anderen zu helfen, anderen Ländern zu helfen, Lasten abzunehmen. Wer weiß, wie lange auch eine von Freiheit und Recht geprägte Weltordnung noch zu retten ist. Denn die Zeit drängt, sagt Paulus. Auch diesen Gedanken nehme ich mit aus unserem Bibeltext. Sie merken, es gibt viel zu sagen. Ich komme zum Schluss. Das Gesetz Christi, ein Leben in seiner Spur. Das Neue Testament ist ja voller Geschichten, die erzählen, wie Jesus die Lasten aufgenommen hat, die andere Menschen niederdrückten. Es geht um Schuld, um Krankheit, aber auch um Missachtung, um Armut, um politische Unterdrückung. Und eines dürfen wir wissen, er, Jesus Christus, handelt bis heute noch so. Und dem Vater, der an der Krankheit seines Kindes verzweifelt, oder der Frau, deren Ehe zerbrochen ist, oder auch dem Fremden, der sich von anderen weggestoßen fühlt, ruft Jesus zu, komm doch zu mir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken. Er hätte auch sagen können, ich will diese Last, mit der ihr euch herumplagt, euch auch abnehmen und mittragen. Er ruft, kommt und lasst uns tauschen, legt eure Trauer auf mich, die Trauer über den Tod eines Menschen, mit der ihr nicht fertig werdet. Bringt eure Verzweiflung auch über die schlimme Diagnose, die der Arzt euch gesagt hat, zu mir. Und gebt mir die Schuld, die ihr auf euch geladen habt. Ich will sie für euch und mit euch tragen. Lasst uns die Lasten tauschen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt er in Matthäus 11. Ja, nehmen Sie diesen Satz mit. Bei ihm werden wir frei von unserer Last und wir werden gleichzeitig frei für die Last der anderen. Amen.